Am 16. Juni findet der VDI-Nachrichten-Recruiting-Tag in Dortmund statt. Die Karrieremesse für Ingenieurinnen und Ingenieure. Lernen Sie Top-Arbeitgeber der Region persönlich kennen. Sprechen Sie vor Ort mit Entscheidern und sammeln Sie neue Impulse für Ihre Zukunft. Messe besuchen, Karriere voranbringen. Jetzt kostenfrei anmelden unter ingenieur.de/recruiting-tage/Dortmund.
Wir sind das Thema Karriere in der Vergangenheit oft aus der Vogelperspektive angegangen. Manchmal aus Sicht von Verbänden und Unternehmen, meist aus der wissenschaftlichen Sicht. Heute schauen wir uns die Karriere aus der Perspektive derer an, die unmittelbar betroffen sind, die im Endstadium des Studiums stecken oder bereits im Berufsleben. Aktuelle Aufhänger sind der VDI Young Engineers Kongress am 29. und 30. Mai in Stuttgart sowie eine aktuelle VDI-Studie, die Deutschland ein schlechtes Zeugnis bei der Berücksichtigung von Frauen in technischen Berufen ausstellt. Lorena Frahm-Peters steckt bereits im Berufsleben. Amelie Grieser hat gerade ihren Maschinenbau-Master in Darmstadt absolviert und Lea Kölpin hat als Masterstudentin Material Science and Engineering in Erlangen beide Schritte noch vor sich. Was die drei vereint? Alle sind bei den Young Engineers engagiert. Lorena im Vorstand, Amelie und Lea organisieren federführend den anstehenden Kongress. Aber jetzt genug der Vorrede. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Ihr hört Wolfgang Schmitz. Und damit zu meinen Gesprächspartnerinnen. Herzlich willkommen Lorena, Lea und Amelie.
Hallo in die Runde.
Ganz ehrlich, ich war positiv überrascht, als ich las, dass drei junge Frauen bei den Young Engineers so präsent sind. Vor einigen Jahren war das noch alles andere als üblich. Lea, warum engagierst du dich bei den Young Engineers? Hat das auch etwas mit der männlichen Dominanz in den Ingenieurwissenschaften zu tun? Willst du da vielleicht bewusst einen Kontrapunkt setzen?
Also, Young Engineers selber bestehen ja sehr viel aus lokalen Teams. Und bei starken lokalen Teams, wie in meinem Fall, hat es einfach Lust gemacht, erstmal mitzumachen, vor Ort zu sein, tolle Leute kennenzulernen, das Netzwerk mit aufzubauen, Veranstaltungen für andere Studierende in meinem speziellen Fall zu organisieren. Und dann habe ich so Stück für Stück auch den ganzen deutschlandweiten Zirkel kennengelernt, konnte dann noch viel mehr Kontakte und noch mehr coole Menschen kennenlernen. Wir sind natürlich auch sehr weiblich stark in Erlangen. Woran das jetzt liegen mag, vielleicht an den tollen Leuten, da kommen noch mehr Leute.
Was heißt das denn so? Was heißt das denn sehr weiblich? Heißt das so Pi mal Daumen? 10%, 50% oder wie hat
jetzt
man sich das
jetzt sind wir gerade wieder runter auf ungefähr 50%.
Oh.
Wir waren in den letzten beiden Jahren, würde ich sagen, 70% weiblich. Und wir hatten auch für 3 Jahre einen komplett weiblichen lokalen Vorstand aus 3 Mädels.
Okay. Amelie, du hast dein Studium gerade beendet. Hast du dich eigentlich schon beworben? Und wenn ja, welche Erfahrungen hast du dabei gemacht?
Ich bin jetzt gerade so in den Anfangszügen der Bewerbung, würde ich sagen. Also der Masterabschluss ist noch gar nicht so lang her. Ich habe aber auf jeden Fall schon die ein oder andere Bewerbung abgeschickt und ich glaube, die meisten können das auch bestätigen, dass es aktuell nicht ganz so leicht ist. Also man hat viel mit Absagen zu kämpfen. Aber ja, da ist natürlich da sind Messen oder auch sowas wie der Kongress natürlich eine super Möglichkeit, um nochmal mit Menschen in Kontakt zu kommen und auch sein Netzwerk zu erweitern.
Wo hast du dich denn dann beworben? Wo ziehst du dein Radius? Ist das also rein örtlich betrachtet? Ist das die Umgebung oder greifst du immer weiter?
Für mich ist natürlich, ich bin sehr familienbezogen. Also ich würde schon auch gerne irgendwo in der Umgebung bleiben. Ich bin aber auch jemand, der immer gerne unterwegs ist und am Reisen ist und so. Dementsprechend bin ich da eigentlich ganz deutschlandweit beziehungsweise eigentlich sogar weltweit auf der Suche nach einem Job, weil ich mir eben auch gut vorstellen könnte, beispielsweise für 2 oder 3 Jahre jetzt erstmal ins Ausland zu gehen und nochmal mehr Auslandserfahrungen zu sammeln und auch mal in einem Unternehmen im Ausland zu arbeiten.
Lorena, du stehst, wenn ich das richtig gelesen habe, seit 2 Jahren im Berufsleben. Erzähl mal ein bisschen, was du heute machst und wie die Zeit aussah zwischen dem Abschluss deines Studiums im Bauingenieurwesen und dem Übergang ins Berufsleben. Sah das etwas flüssiger aus als das, was gerade Amelie erzählt hat?
Ja, bei mir war das ein sehr fließender Prozess. Ich habe in Münster meinen Master gemacht im Bauingenieurwesen, bin auch jetzt als Bauingenieurin im Bereich BIM tätig, also alles, was Gebäudemodelle betrifft und wie man die für Planung, Bau und Betrieb nutzen kann. Und ich habe schon seit meinem 2. Semester sogar im Bachelor nebenbei gearbeitet als Werkstudentin und meine Beschäftigungen haben sich dann immer verändert und dann war ich zuletzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und daraus wurde dann noch eine Vollzeitanstellung auch an der Uni und dann habe ich gewechselt in meinen jetzigen Beruf nach Hamburg zur Deutschen Bahn. Deswegen war das eher ein fließender Prozess. Was sich geändert hat von Studium zu Vollzeitbeschäftigung, war, dass ich ein bisschen weniger flexibel bin zeitlich. Also ich konnte nicht mehr mal unter der Woche morgens in die Stadt gehen und bummeln, weil jetzt arbeite ich ja jeden Tag morgens. Und in Teilzeit oder wenn man erst um 11 eine Vorlesung hat, dann war das noch möglich. Aber daran gewöhnt man sich. Und ich hatte damals auch noch gar nicht so diesen Bewerbungsdruck. Also ich habe mich bei 10 Firmen beworben und ich glaube 8 Einladungen zum Vorstellungsgespräch und auch überall ein Angebot. Also hat sich viel geändert in den 2 Jahren.
Das mag natürlich auch daran liegen, an der Branche, ne? Das kann ich mir vorstellen. Gut, natürlich. Wie sieht es denn bei der Deutschen Bahn mit der Weiblichkeit aus, beziehungsweise in deinem unmittelbaren Umfeld?
In meinem unmittelbaren Umfeld ist die sehr hoch. In meinem Team sind wir, glaube ich, 40% weiblich, 60% männlich und dann die nächste Führungsebene ist tatsächlich aber überwiegend weiblich aufgestellt. Also sehr gleichberechtigt.
Oh, hört sich gut an. Ich bin auf ein Zitat gestoßen in den letzten Tagen, fand ich sehr bemerkenswert, sagen wir mal ganz vorsichtig, beschönigend. In einem Podcast hat nämlich Facebook-Gründer Mark Zuckerberg gesagt, dass Unternehmen zu unmännlich geworden sein. Dabei sei es wichtig, wenn eine Firmenkultur die Aggression ein wenig mehr feiert. Er fordert mehr maskuline Energie. Was sagt ihr zu dieser bemerkenswerten Aussage?
Ich habe dazu letztens erst ein anderes Interview gesehen von einem männlichen CEO. Ich kann jetzt nicht genau wiedergeben, wer es war. Der hat gesagt, er stellt andersrum lieber Frauen ein, weil die arbeiten fürs Team. Und die denken mehr in dem Wir und wir wollen gemeinsam erfolgreich sein, während Männer eher mehr so das Ich-Denken haben in seiner Perspektive und sagen, ich möchte erfolgreicher sein und ich arbeite eher sonst potenziell gegen andere Leute in derselben Firma. Von daher kann ich jetzt persönlich auch dem nicht so zustimmen, was der Mark Zuckerberg gesagt hat. Ich glaube, es kommt noch ganz auf die Perspektive an, die ein Unternehmen hat. Wo wollen wir hin? Was wollen wir? Und wie sind wir intern aufgebaut? Ich glaube, dann sind verschiedene sehr verschieden ausgerichtet.
Ich habe immer das Gefühl, immer wenn es um den Fachkräfteengpass geht, dann wird nach mehr Frauen gerufen. Das klingt so, als seien Frauen so die letzte Reserve. Empfindet ihr das auch? So dieses Gefühl, ja, jetzt haben wir genug, jetzt fehlen Männer, jetzt müssen wir auf den Notfall ausrufen und müssen uns an Frauen wenden. Oder habe ich das irgendwie ins falsche Ohr bekommen?
Ich habe das jetzt nicht so erlebt. Also ich würde sagen, es sind immer alle willkommen, wenn Fachkräfte gesucht werden, egal ob männlich oder weiblich. Und die Person muss einfach auch ins Team passen. Also weil im Team ist man stärker als alleine. Und da ist das erstmal egal, ob jemand männlich oder weiblich ist oder so.
Was glaubt ihr, was sind die Gründe für den geringen Frauenanteil in MINT-Berufen und vor allen Dingen in technischen Berufen? Ich meine, nach dem, was ihr teilweise erlebt habt, ist es ja irgendwie gar nicht so, dass das da ein Engpass besteht. Wie seht ihr das? Also wo liegen die Gründe dafür?
Also ich glaube, es ist sehr davon abhängig, wie man aufgewachsen ist und was man so für gesellschaftliche Werte mitbekommen hat. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich schon immer wusste, dass ich machen kann, was ich möchte. Also meine Eltern und meine Umgebung, meine Familie hat mir da nie irgendwie Steine in den Weg gelegt, weil ich eine Frau bin, die Interesse an Technik hat. Aber ich glaube, dass es sehr viele Frauen noch gibt in Deutschland, die da nicht so die Unterstützung haben oder eher vielleicht dann der Kommentar kommt, oh, du willst als Frau in die Technik gehen? Willst du dir das nicht überlegen? Willst du nicht lieber Kindergärtnerin werden oder so? Und ich glaube, das ist ein großes Problem, dass da die Gesellschaft einfach diese gesellschaftlichen Normen hat. Ich denke auch, dass es damit zu tun hat, dass natürlich immer noch so ein bisschen auch dieses Vorurteil ist, dass Frauen dann sowieso am Ende mit den Kindern zu Hause bleiben und die brauchen ja gar nicht irgendwie großartig Karriere machen, weil die bleiben ja am Ende dann sowieso mit den Kindern zu Hause. Ist natürlich jetzt auch, muss man auch immer sehen, in welchen Kreisen schaut man, weil es natürlich eben in manchen Kreisen akzeptierter ist, in anderen Kreisen weniger akzeptiert, ist natürlich auch die Frage, wie da auch die Männer unterstützen. Also in einer Partnerschaft heißt es ja nicht, nur weil ich als Frau das Kind bekomme, da ist es ja nicht, dass ich dann zu Hause bleiben muss. Da gibt es ja auch ganz viele andere Möglichkeiten und Modelle, dass da beide Partner auch glücklich werden.
Lea, ist das bei euch ein Thema? Also obwohl ihr ja so frauenstark seid im VDI?
Ich würde sagen, definitiv. Das ist auch sehr abhängig von der Branche tatsächlich. Also und in dem Fall jetzt beim Studiengang bei uns. Also es gibt durchaus Studiengänge, die haben halt diese 40% oder 50% Frauenanteil allein im Studiengang schon.
Welche sind das? Zum Beispiel?
Bei uns jetzt speziell ist es Medizintechnik, Chemie, Bioingenieurwesen und CEN und die ganzen Sachen, die da dazugehören und Materialwissenschaften. Wenn man in die Elektrotechnik schaut, wenn man in die Informatik schaut, sind wir bei einem teilweise unter 10% Anteil von Frauen, die das studieren, jetzt speziell in Erlangen. Genau, das ist, also MINT ist nicht immer gleich MINT, was das angeht. Ich denke auch gerade, wenn es in die Naturwissenschaften geht, also Biologie, sieht man tendenziell deutlich mehr Frauen. In der Physik eher weniger. Chemie ist, soweit ich weiß, auch ausgeglichen. Also
das wird bestätigt durch die VDI-Studie, die ja sagt, in den industriellen Schlüsselbranchen, wie es wörtlich heißt, wie Fahrzeugbau, Elektroindustrie und Maschinenbau, würde es an Frauen speziell mangeln. Das sind ja im Grunde die Gruppen, die du auch quasi nicht genannt hast gerade. Genau.
Sind vielleicht auch ein bisschen diese Tüftler, also das ist jetzt die Erklärung, die ich für mich gefunden habe, diese Tüftlerbranchen, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr so, okay, jetzt muss ich dann irgendwas rumschrauben und solche Sachen. Auch wie man als Kind aufwächst, also das ist jetzt tendenziell weniger, dass Mädels mit ihren Eltern, in dem Fall vermutlich Väter, irgendwo ein bisschen rumschrauben und denken, oh ja, Maschinenbau ist es für mich, Fahrzeugbau ist es für mich. Und die Frage, die ich natürlich stelle dazu, zu der Studie, haben Sie jetzt die Akademiker angeschaut oder sind da entsprechend auch die ganzen Werkzeug- und Fahrzeugtechniker dabei? Weil ich denke, gerade in der Ausbildung kann ich mir vorstellen, dass sogar noch weniger Frauenanteil ist.
Was müsste sich denn ändern, damit Frauen in ihrem Beruf als gleichwertig angesehen und behandelt werden? Ihr habt ja beide schon angedeutet, dass da gibt es wohl einige Defizite. Was müsste sich da tun?
Also ich glaube, es gibt auch schon viele Möglichkeiten. Ich bin immer ein sehr großer Fan von Mentoring-Programmen beispielsweise. Es gibt auch inzwischen in vielen Unternehmen schon Frauennetzwerke. Genau, das ist für mich so ein Punkt, der sehr viel helfen würde, weil ich jetzt eben beispielsweise auch seit ungefähr 2 Jahren, ich habe hier in Hessen, gibt es das Mentoring-Hessen-Programm, da habe ich mit teilgenommen. Und habe verschiedene Workshops auch jetzt vom VDI besucht, die eben auch rund ums Thema, wie stelle ich mich als Frau dar, was sind denn eigentlich so Probleme, die man als Frau hat. Also es ist eben zum einen, dass man Frauen zusammenbringen muss und auch junge Mädchen quasi vermitteln muss, dass es in Ordnung ist, Interesse an Mathe, Physik, Technik, Informatik all dem zu haben. Und eben, dass man anfängt bei den Schülerinnen, bei den jungen Mädchen und denen das eben vermittelt und dann eben auch weitergeht, dann nach der Schule, im Studium, dass man da auch die Frauen unterstützt und eben durch Mentoring-Programme oder Netzwerke. Genau, das ist für mich ein ganz großer Punkt, der da, glaube ich, viel weiterhilft, wo ich auch merke, der hat mich auch weitergebracht, dass ich mir mein eigenes Netzwerk aufgebaut habe, in dem auch viele Frauen im Ingenieursberuf sind. Genau, und dann natürlich der zweite Punkt, was ich inzwischen auch als sehr, sehr wichtig finde. Es reicht nicht aus, wenn sich Frauen zusammentun und ein Netzwerk aufbauen, und um sich untereinander auszutauschen, sondern es muss auch von den Männern kommen, es muss von der männlichen Seite auch das Interesse kommen, sich zu überlegen, okay, was ist denn genau das Problem mit Frauen im Ingenieursberuf? Was kann ich als Mann machen, um vielleicht meine Kolleginnen mehr zu unterstützen oder irgendwie, ja, dass sie sich wohler fühlen oder auch einfach generell, ja, dass sie gehört werden und dass eben da mehr Gleichberechtigung auch ist. Auch eben, wenn wir jetzt in die Richtung gehen, Gender Pay Gap, also die unterschiedlichen Gehälter von Frauen und Männern, ist natürlich auch ein Punkt. Das reicht nicht nur, wenn wir als Frauen uns damit beschäftigen und uns in Anführungsstrichen beschweren, weil es eben ein allgemeines Ding ist, wo wir alle zusammen dran arbeiten müssen.
Das Ganze setzt dann in der Schule oder speziell wahrscheinlich sogar eher noch in den Familien an auch. Ne? Also das fängt ja erst nicht im Studium an oder im Berufsleben, wo man da dran feilen muss.
In den Familien.
Und, genau. Lorena, welche Themen beschäftigen euch denn innerhalb der Young Engineers? Worüber redet ihr vor allem? Vor einigen Jahren hieß es, Sinnhaftigkeit und Arbeitssicherheit seien die vorrangigen Themen. Jetzt lese ich wieder rum, die Bezahlung sei ganz wichtig. Welche Themen beschäftigen euch da?
Die Bezahlung ist jetzt gerade gar nicht so ein aktuelles Thema. Eher, wie finde ich einen Job? Also ja, wo bewerbe ich mich oder wie bewerbe ich mich gut? Was brauche ich für Anforderungen an einen Job? Da gab es dann auch im letzten Jahr eine Projektgruppe, Innovation at Risk, die hat sich auch mit der Ingenieurausbildung beschäftigt. Und da kam raus, wir brauchen auch Soft Skills. Also wir müssen als Ingenieure kommunizieren können, wir sollen Sachen präsentieren können, wir müssen im Team arbeiten, also nicht nur die fachliche Kompetenz zählt. Und also mit dieser Ingenieurausbildung und wie entwickelt sich Deutschland in den nächsten Jahren, damit beschäftigen wir uns viel und da bieten wir auch dann viele Veranstaltungen und Formate und wie man mitmachen kann und Netzwerken, also um sich da auch selber weiterzuentwickeln. Also da gibt es ganz viele Initiativen, also gerne mal auf der Website vorbeischauen und uns fragen und kontaktieren.
Ihr ladet bestimmt auch Unternehmen oder Wissenschaftler ein, die euch dann aus der Praxis erzählen, richtig?
Genau, also es gibt so einen sogenannten bundesweiten Stammtisch, da sind immer Online-Vorträge von Personen aus der Praxis zu aktuellen Themen. Jetzt gerade fand einer statt zum Arbeitsmarkt und wie der sich gerade entwickelt und was man da tun kann, um sich gut zu platzieren. Also das würde ich sagen, ist doch ein sehr aktuelles Thema und der findet 3-4 Mal im Jahr statt. Manchmal gibt es dann Sonderausgaben. Genau.
Wie habt ihr denn das Studium erlebt? Ihr seid ja zumindest, also Lea ja auch, so ziemlich am Ende des Ganzen. Bereitet das Studium, so wie ihr euch das vorstellt, auf das Arbeitsleben vor? Lea kann da wahrscheinlich am wenigsten zu sagen. Sie kennt das Arbeitsleben noch nicht so. Du hast bestimmt Praktika gemacht, aber Lea, also Amelie auch noch nicht so. Aber trotzdem habt ihr Erfahrung gesammelt in praktischer Hinsicht. Wie sieht das aus?
Ja, man kriegt die Grundkenntnisse auf jeden Fall mitgeliefert oder mitgegeben im Studium, die lernt man, aber man lernt nie aus. Also man wird vorbereitet, aber man kann im Beruf noch nicht alles. Also man lernt ständig dazu. Genau.
Aber haltet ihr das Studium in Deutschland für gut, das Ingenieurstudium? Welche Note gibt
ihr
dem?
Ja, ich brauche ja technische Grundlagen. Also ich muss ja verstehen, bei einem Bauwerk jetzt, wie funktioniert überhaupt ein Tragwerk oder wie funktioniert überhaupt irgendein System, egal was es für eins ist. Es kann auch ein elektrisches, ein chemisches oder wie auch immer. Also das Grundverständnis muss ich schon haben, um dann da irgendwelche Projekte auch umsetzen zu können. Und dann brauche ich nachher halt auch, je nachdem, ob ich als Fachspezialist arbeite oder als Projektleiter, auch dann koordinative Fähigkeiten.
Also du hast gerade in erster Linie von den rein fachlichen Dingen gesprochen, die sogenannten Soft Skills. Erwartet ihr die, dass die euch beigebracht werden? Oder meint ihr Learning by Doing im Unternehmen? Oder wann setzt ihr die drauf?
Also da im Studium bei mir selber ist jetzt zu Soft Skills nicht so viel passiert. Das ist eher so gerade durch die außerstudentischen Zusatzsachen, die ich mache, zum Beispiel bei den Young Engineers mitmachen, bei Veranstaltungen teilnehmen, sie zu organisieren, mit Leuten zu interagieren, sie auch teilweise zu führen, wenn man eigene kleine Projekte hat. Es gibt ja ganz, ganz viele Angebote von den Unis, von der Agentur für Arbeit zum Beispiel, für Softskill-Seminare. Es gibt Messen, auf die man gehen kann, auf denen es solche Sachen gibt. Also ich würde sagen, es gibt ein sehr großes Zusatzangebot, was man wahrnehmen kann. Und wenn man sich da bilden möchte, dann sollte man das, denke ich, auch tun. Es von der Uni-Seite selber ist, glaube ich, der Rahmen gar nicht so da. Also wie Lorena gerade schon meinte, die fachliche Grundlage muss überhaupt erstmal gelegt werden. Und ich habe ja auch nur einen begrenzten Zeitraum, in dem ich gewisse Sachen überhaupt nur lernen kann. Und da muss so viel schon abgedeckt werden. Und da scheitert es zum Beispiel bei mir schon teilweise, wenn es jetzt um Software geht. Also jede Firma, können die anderen beiden, glaube ich, bestätigen, benutzt ihre eigene Software dafür und das nächste dafür. Das, was man im Studium dazu lernt, ist sehr wahrscheinlich nicht das, was man später brauchen wird. Und dann noch Softskills oben drauf zu packen, wäre, glaube ich, zeitlich leider gar nicht möglich. Da muss man sich selber umschauen.
Ja, ich glaube, das ist schwierig, ne? Einerseits, das Studium ist schon anspruchsvoll genug. Das ist ja keine Kleinigkeit. Dann kommt noch dazu, dass man sich noch weiter darüber hinaus bewegen muss, zum Beispiel bei den Young Engineers. Ja, und dann muss man vielleicht auch noch ein bisschen Geld verdienen. Also das hört sich nicht nach Zuckerschlecken an. Amelie, du wolltest noch was dazu sagen.
Ich würde auch sagen, die Soft Skills, also so aus meiner Erfahrung, die Soft Skills lernt man am besten. Natürlich die Grundlagen lernt man in irgendwelchen Workshops und so, aber die Soft Skills lernt man, wenn man irgendwo das anwenden kann. Beispielsweise bei den Young Engineers, beim VDI, also bei uns an der TU Darmstadt haben wir auch eine Hochschulgruppe vom VDI. Wir haben aber auch ganz viele andere Hochschulgruppen. Und da hat man eben immer diese Projekte. Ist auch noch mal ein bisschen was anderes, als in ein Unternehmen zu gehen, in einer Werkstudierendenstelle, weil man eben in einer Hochschulgruppe oder eben in kleineren Einheiten viel mehr die Möglichkeit hat, selbst sich weiterzuentwickeln und seine Soft Skills eben zu erweitern.
So ein bisschen Werbung in Eigensache. Also der VDI ist durchaus eine sinnvolle Angelegenheit, oder? Ihr nickt.
Definitiv.
Okay. Was erwartet ihr denn von den Arbeitgebenden eigentlich, wenn ihr ins Unternehmen kommt? Wie können die oder sollten die euch unterstützen? Die werden euch ja nicht nur einen Stuhl zur Verfügung stellen und einen PC oder irgendwas und dann technische Hilfsmittel. Was können die darüber hinaus tun?
Ein guter Onboarding-Prozess, der ist sehr viel wert. Also dann wird man eingeführt in die Prozesse, in die Unternehmensstruktur und man kommt auch in seinem Team an. Und ich glaube, damit kann ein Unternehmen super viele Pluspunkte sammeln, weil wenn man sich wohlfühlt in seinem Team und quasi in seine Aufgaben eingeführt wird und eingearbeitet wird, zum Beispiel durch Patensysteme oder Mentoring im Unternehmen, dann führt das ja auch zu einer Zufriedenheit des Mitarbeiters und der bleibt länger bestehen.
Was meinen die anderen?
Ja, das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Onboarding ist sehr wichtig. Für mich persönlich ist auch sehr wichtig, dass es irgendeine Art von Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, weil ich für mich persönlich den Anspruch habe, ich möchte nicht in 30 Jahren noch genau das Gleiche machen, wie ich jetzt mache und eigentlich nichts mehr dazulernen. Also gut, man lernt jeden Tag Neues mit dazu, aber ich habe einen sehr hohen Anspruch daran, Neues zu lernen, Neues zu erleben, Neues zu entdecken und mich auch persönlich weiterzuentwickeln, auch dann, wenn es Richtung Leadership vielleicht auch geht oder generell eben Soft Skills, was wir gerade schon hatten. ist für mich persönlich ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Jetzt kommen wir mal auf den Kongress zu sprechen, der ja, wie schon gesagt, am 29. und 30. Mai in Stuttgart stattfindet. Ich weiß nicht, Lea und Amelie, Lorena kann natürlich auch gerne was dazu sagen. Ich weiß nicht, inwieweit das der erste Kongress ist, das der erste Kongress, den ihr organisiert, oder gab es schon mehrere? Und wo sind, wenn ihr die vergleicht miteinander, die Aspekte, die ihr da unterbringen wollt und die Themen, hat sich da was geändert oder könnt ihr das noch nicht sagen, weil ihr noch nicht so weit seid bei der Planung von solchen Ereignissen?
Also, es ist definitiv nicht der erste Kongress dieser Art. Es gab schon sehr viele
Nein, den
vorher.
ihr organisiert habt,
Genau.
meine ich jetzt,
Für
genau.
Amelie und mich ist es jeweils der erste Kongress, den wir mitorganisieren. Es ist auf jeden Fall was anderes, auf der Organisationsseite zu stehen, gegenüber dem, was ich in den letzten Jahren schon selber mitgemacht habe als Teilnehmerin. Das liegt vor allen Dingen auch daran, also wir merken jetzt extrem, wenn wir zum Beispiel ReferentInnen suchen für Themen, wenn wir Workshops planen, wenn wir Unternehmen suchen, die Partnerunternehmen werden, hat man natürlich immer eine sehr große Vorstellung von dem, was man gerne möchte. Der Idealismus ist sehr groß und man wird dann leider doch schon sehr stark auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, was tatsächlich möglich ist. Ich würde sagen, wir nutzen die Chance extrem, total neue Sachen zu lernen, mit Unternehmen und mit ReferentInnen ins Gespräch zu kommen, uns einfach sehr auszuleben in dem, was wir gerne möchten, neue Ideen mit reinzubringen. Aber auch, wir profitieren extrem davon. Wir haben sehr, sehr große Unterstützung von der VDI-Geschäftsstelle. Die beiden machen das schon sehr lange und wir greifen da sehr, sehr stark auf deren Ideen und deren Fundus und deren Erfahrungen zurück. Und die wissen natürlich auch, das geht nicht. Wir schlagen was Neues vor, die sagen, ah, haben wir schon mal ausprobiert, ist nicht so gut geworden, wollt ihr es nicht lieber so machen?
Ich kann mir vorstellen, dass so eine Organisation von so einem Kongress auch so ein bisschen so aufs Arbeitsleben vorbereitet, ne? Also, weil du gerade gesagt hast, man muss dann auch so manchmal so Rückschläge einstecken. Das ist ja im Arbeitsleben vermutlich auch so. Was erwartet denn eigentlich die Besucher und Besucherinnen auf dem Kongress so an Themen? Nenn mal so ein paar Beispiele. Oder an Referenten.
Es gibt Exkursionen, es gibt Workshops, es gibt die Möglichkeit zu netzwerken, es gibt eine Firmenarea, um sich quasi mit Unternehmen auszutauschen. Also es ist ein ganzer großer, breiter Blumenstrauß an Möglichkeiten und natürlich auch das Miteinander mit anderen jungen Ingenieuren finde ich immer sehr wertvoll, sich da auszutauschen. Wer steht gerade wo? Also sucht jemand einen Job, möchte er sich gerade weiterentwickeln oder steht gerade die Frage im Raum, mache ich einen Master oder nicht? Also wir sind ja von Studierenden bis erste 5 Jahre Berufserfahrung. Da gibt es schon unterschiedliche Themen und ich finde das super wertvoll. Wer da jetzt genau ist dazu, könnt ihr ja mehr sagen, Amelie und Lea.
Also wir haben dieses Jahr 8 verschiedene Partnerfirmen, die auftreten werden, beispielsweise die Deutsche Bahn, CERN, Accenture, um ein paar Beispiele zu nennen. Natürlich Versicherungsdienste, Ingenieure ist auch wieder dabei. Was ganz viele, glaube ich, nicht verstehen, auch neue Leute, die den Kongress noch gar nicht so kennen, ist jetzt nicht, es ist nicht nur da, um vielleicht einen Job zu finden. Dafür kann man es auch nutzen, aber der Kongress bietet halt so viel mehr. Wir haben vorhin schon über Soft Skills gesprochen. Die werden mit angeboten in den Workshops. Wer sagt, hey, ich interessiere mich lieber fachlich, wir haben Vorträge zu bestimmten Projekten von den Firmen, die einfach zeigen, hey, wir hatten das und das Projekt, das ist so und so abgelaufen, wir haben die und die Sachen gelernt, das und das würden wir nächstes Mal anders machen. Wir haben jemanden vom Womentoring dabei, eine tolle Rednerin, die auch so ein bisschen was zeigt, um wieder auf die Frauen im Ingenieursberuf zurückzukommen. Wie kann ich mich als Frau überhaupt positionieren? Wie hebe ich mich hervor? Wie bleibe ich in Erinnerung? Wie bleibe ich aber auch nahbar und realistisch? Wir haben dann Exkursionen, zum Beispiel schauen wir uns Stuttgart 21 an, über
Spannend, ja.
Zeppelin, genau. Wir haben Sportprogramm alternativ. Also wir versuchen gerade noch jemanden zu bekommen, der vielleicht was einen kleinen Workshop zu Gebärdensprache macht mit Technikhintergrund, um da ein bisschen was anzubieten, auch ein bisschen zu sensibilisieren für gewisse Themen. Und dann natürlich unser Aushängeschild Samstagnachmittag, großes Oberthema Zukunft Deutschlands 2050. Das ist ja auch gerade ein ganz großes Thema im gesamten VDI. Wir werden die Vorsitzende Bita Fesides, wird einen kleinen Einführung geben in das Thema, auch Innovationen und wie die in der Gesellschaft ankommen, wie sie unsere Gesellschaft in der Vergangenheit verändert haben. Wir werden drei Speaker haben zu den Themen Digital Independence, nachhaltiges Bauen und anschließend Organ on a Chip, die uns ein bisschen was zu neuen Themen und Fachrichtungen geben. Also wir wollen nicht immer die alte, selbe Leier, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf, dieselben Themen, die jetzt natürlich in den letzten Jahren relevant waren, wo wir jetzt aber als junge Leute sagen, als neue Leute, das ist gerade nicht mehr das, was für uns aktuell und relevant ist. Wir möchten uns ein bisschen neu ausrichten. Also zum Beispiel gab es Zukunft Deutschland Gesundheit oder halt auch Nachhaltigkeit. Das sind Themen, wo wir sagen, das hat Zukunft und da möchten wir ein bisschen aktuellen Input liefern.
Wer jetzt zum ersten Mal davon hört, kann der oder die dann noch irgendwie sich anmelden, teilnehmen an dem Ganzen?
Definitiv. Also wir haben noch letzte Plätze, die belegt werden können. Also wenn jemand Interesse hat, gerne bei uns melden oder gerne anmelden. Wenn es Fragen gibt, immer gerne melden. Wir haben eine eigene E-Mail-Adresse. Es steht alles auf der Webseite. Genau, wir haben auch ein super tolles Team hinter uns stehen. Das möchte ich auf jeden Fall noch sagen, dass wir eben nicht nur von der Hauptgeschäftsstelle super unterstützt werden, sondern dass wir ein Team sind. Wir sind 7 Leute, die den Kongress organisieren. Ganz, ganz tolles Team dieses Jahr. Wir stecken da wirklich viel Energie und Herzblut rein. Und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn so viele Leute kommen, wie nur irgendwie geht. Genau, und gerne bei uns melden, wenn es irgendwelche Fragen gibt oder sonst irgendwas. Genau, wir haben eben, wie gesagt, eine eigene Webseite für den Kongress. Da stehen eigentlich alle Infos drauf. Und wenn da noch eine Frage offen bleibt, dann sind wir immer gerne für Fragen dran.
Schönes Schlusswort. Ich danke euch und viel Erfolg auf dem Kongress. Bis dahin. Ciao.